Liebe Gemeinde, ich freue mich ganz besonders, euch heute Andreas vorzustellen. Andreas wird heute die Predigt halten und es ist seine erste Predigt. Unsere Gemeinde ist es so, dass wir uns immer wieder freuen, wenn junge Menschen da sind, die Gott begabt hat, und wir wollen ihnen auch einen Raum geben, dass sie sich auch in ihren Diensten ausprobieren können. Und es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass das einfach in unserer Gemeinde möglich ist. Ich kenne Andreas schon seit einiger Zeit und freue mich über ihn und darf ihn begleiten. Und wenn er jetzt heute seine erste Predigt hält, dann, es ist nicht seine erste Predigt, er hat bei den Rangern schon gepredigt und auch in anderen Gemeinden schon mal, aber bei uns ist es die erste Predigt und das unter besonders erschwerten Bedingungen, weil er hat nur diese Kamera und er sieht euch nicht, die ihr normalerweise hier wärt. Also das ist schon eine Herausforderung und deshalb danke ich euch ganz herzlich, dass ihr jetzt schon mal anfängt für ihn zu beten, dass ihr ihn segnet, dass ihr euer Herz vor allen Dingen öffnet für das, was er zu sagen hat. Wir haben die Predigt zusammen vorbereitet. Und ich möchte es ganz doll betonen, falls ihr Kritik habt, die könnt ihr bitte an mich schicken. Falls ihr Lob habt, dürft ihr sie an ihn schicken, okay? Also, er steht hier mit dem Segen der Gemeindeleitung und wir glauben daran, dass Gott ihn gehabt hat und wir beten jetzt für ihn. Jesus, ich danke dir für Andreas. Ich danke dir dafür, dass du ihn wunderbar gemacht hast und ich danke dir, dass du ihn begabt hast und dass du ihm etwas aufs Herz gelegt hast. Ich bete, dass du seine Worte jetzt segnest, dass du ihm Frieden schenkst, dass er etwas jetzt wirklich von dir uns sagt. Jesus, danke, dass du dir das so vorgenommen hast, durch ganz normale Menschen zu sprechen und dass du diese Worte durch deinen Heiligen Geist lebendig machst. Und so segnen wir jetzt Andreas in deinem Namen, Jesus. Amen.
Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf und predigen darf. Ist mir jedes Mal eine Freude, weil ich mache das wirklich gerne. Und ich liebe das Thema, in dem wir im Moment in dieser Predigtreihe sind. Ja, Leben in der Fülle Gottes. Es ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Monaten sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und es ist wirklich ein Thema, was mir sehr viel Freude macht. Jan hat letzten Sonntag schon damit angefangen und ich werde heute weitermachen. Und zwar geht meine Predigt unter dem Titel Innerlich herunterkommen. Ja, ich möchte dich einfach in dieses Thema mit reinnehmen, dieses innerlich herunterkommen, selbst in schwierigen Situationen. Und ich möchte auch in dieser Predigt zwei ganz konkrete Schritte dir mitgeben, die du ganz praktisch in deinem Leben, egal in welcher Situation du bist, umsetzen kannst, um in jedem Bereich in Gottes Ruhe einzugehen. Und Jan hat letztes Mal angefangen mit Psalm 23, Vers 1. Ich werde heute weitermachen mit Psalm 23, Vers 2. Und da lesen wir in der Luther-Übersetzung: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ja, und ich habe mir, als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich mir überlegt, okay, was stellt dieser Ort dar? Wie kann man sich den bildlich vorstellen? Ja, als erstes lesen wir von einer grünen Aue, ja, also eine grüne, prachtvolle Wiese. Ja, und ich stelle mir das vor, wie wirklich diese Wiese da ist. Es ist Sonnenschein, keine Ahnung, da ist vielleicht ein Baum, ein Busch mit irgendwelchen tollen Früchten. Ich mag Himbeeren sehr gerne nur als Beispiel, oder da ist ein Äpfel oder sowas. Es ist wirklich ein schöner Tag, die Vögel zwitschern. Und dann lesen wir weiter vom frischen Wasser. Also ich stelle mir vor, wie da ja, vielleicht so ein Bach lang fließt, vielleicht so ein kleiner Wasserfall, so etwas Wassergeplätscher. Es ist wirklich ein schöner Ort. Und letzten Endes ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man entspannen kann. Und ich bin überzeugt, in diesem Vers wird nicht von einem Lebensstandard gesprochen, den wir irgendwann mal haben können, irgendwann mal vielleicht im Paradies oder sowas erleben können. Ich glaube, dass es da auch definitiv sehr genial wird. Aber ich glaube, hier im Psalm 23, Vers 2 wird von einem Ort gesprochen, bei dem Gott möchte, dass wir den hier, jetzt in unserem Leben, in der jetzigen Situation erleben. Ja, ich habe mir das vorgestellt, okay, was bedeutet dieser Ort auf mein Leben angewendet? Und ich glaube, das ist letztendlich, wenn ich mir diesen Ort in meinem Leben, in meinem Alltag, wie ich ihn jetzt habe, vorstelle, dann sehe ich da einen Ort, wo ich sage, okay, hey, ich bin versorgt. Ich muss mir keine Sorgen um meine Versorgung machen. Ich muss mir keine Sorgen um meine Finanzen machen. Und stattdessen habe ich Freiheit. Ich habe Kraft. Ja, es ist ein Ort, wo ich sagen kann, okay, hier bin ich lebendig, hier lebe ich auf. Es ist ein Ort, wo ich Fülle habe, wo ich mein Leben genießen kann und leben kann. Also letzten Endes ein Ort, wo ich wirklich ruhen kann, entspannen kann, wo ich Frieden habe. Und da kann man jetzt vielleicht sich die Frage stellen, okay, wie soll das jetzt, bitteschön, wie soll dieser Ort in meinen jetzigen Alltag reinpassen? Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet in dieser Zeit, die wir im Moment durchmachen, seit einem Jahr jetzt. Zeiten, wo man vielleicht Angst hat, sich anzustecken. Zeiten, wo man sagt, okay, finanziell sieht das bei mir überhaupt nicht irgendwie fröhlich, freudig aus oder sowas. Nein, im Gegenteil. Vielleicht bist du kurz davor, deinen Job zu verlieren. Vielleicht hast du ihn schon verloren. Dein Arbeitgeber ist bankrott gegangen, wie es im Moment bei einigen der Fall ist. Und sagt, boah, ich bin mir ja echt unsicher. Oder man sagt einfach, ich habe die Schnauze voll, zu Hause herumzuhocken. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist alles andere als freudig im Moment. Oder vielleicht hast du im Moment Schwierigkeiten, die im Moment gar nichts mit Corona zu tun haben. Ja, vielleicht hast du auch Schwierigkeiten in deiner Ehe, mit deinem Partner, hast Streit, sagst, hey, das ist nicht cool im Moment. Und die Situation verunsichert mich. Oder du hast Schwierigkeiten mit deinen Kindern, vielleicht ist dein Kind gerade in die Trotzphase gekommen. Und du sagst, jo, das ist nicht cool, mein Sohn rastet da ein bisschen aus. Das ist alles andere als freudig und friedig im Moment. Oder vielleicht ist deine Tochter gerade in die Pubertät gekommen und du sagst, Alter, das ist kompliziert, das ist nicht einfach. Da ist keine grüne Aue, das ist nicht cool. Das ist im Moment stressig und anstrengend und nervig. Oder vielleicht sagst du auch, nee, ich bin das nicht in der Pubertät, ist meine Eltern, die nerven rum, die sind schlimm. Ja, und sagst, nee, das ist nicht cool, das ist alles andere als das, was ich da in diesem Vers lese. Wie soll ich bitteschön in den Situationen, die ich im Moment erlebe, zur Ruhe kommen? Und genau das möchte ich in dieser Predigt mit dir angehen und möchte dir, wie ich schon gesagt habe, zwei konkrete Schritte mitgeben, wie du in der Situation, in der du jetzt bist, in Gottes Ruhe kommen kannst. Und der erste Schritt, der ist, finde Gottes Antwort auf dein Problem. Ja, wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Okay, ich habe zwei Worte unterstrichen, Frieden und Erkenntnis. Nochmal, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, wodurch? Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das heißt, die Bibel sagt hier, okay, hey, Gott gibt dir Frieden und er möchte dir Frieden geben. Der entscheidende Weg, der erste Schritt dahin ist, dass du Gott erkennst, dass du seinen Willen für deine Situation erkennst. Also der erste Schritt zum Frieden ist, erkenne, was Gott über deine Situation sagt. Erkenne, was Gottes Gedanken zu deinem Problem sind. Erkenne, was Gottes Wille für dein Leben und für dich ist. Und das ist nämlich das Geniale, wo finden wir diese Antworten? Ich kann dir sagen, es gibt so viele Antworten und die finden wir zuhauf in der Bibel. Und ich glaube, dass es in der Bibel eine Antwort zu jedem deiner Probleme gibt. Ich habe dieses Statement vor einem Jahr von einem Prediger gehört und ich dachte, boah, da bin ich mir nicht sicher, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich habe für mich herausgefunden, okay, krass, das ist wahr. Und ich könnte zig Bibelstellen jetzt aufzeigen, zig Bibelstellen zur finanziellen Versorgung, Bibelstellen zum Thema Heilung, zig Bibelstellen zum Thema Kraft und wir können in diesen, und so vieles mehr. So viele Bibelstellen sind da drin. Ich habe mir wirklich inzwischen eine Notiz in einer App erstellt, wo ich Überschriften habe, so einzelne Themen. Und dann die ganzen Bibelstellen dazu, die ist inzwischen sowas von eskaliert, weil die Bibel voll von Gottes Gedanken zu dir, zu deinen Themen, zu deinen Problemen, zu deinen Anliegen sind. Und ich könnte jetzt hier Tage über diese Themen predigen, aber die Zeit habe ich leider nicht. Deswegen habe ich mir letztendlich jetzt nur zwei Bibelstellen rausgesucht. Eine Bibelstelle, die sehr umfassend Gottes Willen für dein Leben zeigt. Und eine zweite Bibelstelle, die du immer zur Rate nehmen kannst, wenn du sagst, boah, jetzt ist wirklich ein Problem da, finde ich nicht konkret eine Antwort in der Bibel dazu. Lass uns mal mit der ersten Bibelstelle starten, da machen wir nämlich jetzt direkt weiter, und zwar in 2. Petrus 1, Vers 3. Da lesen wir nämlich, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Ich möchte besonders auf den ersten Satz hinaus, also lass uns ihn nochmal lesen. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Und jetzt möchte ich noch genauer, besonders auf das Leben hinaus, also lass uns das nochmal lesen. Alles, was zum Leben dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Und weißt du, dieses Wort, was hier mit Leben übersetzt ist, ist das griechische Wort Zoe. Und Zoe bedeutet mehr als Leben in Form von, okay, ich bin irgendwie lebendig und atme. Es bedeutet letztendlich Leben in der Fülle Gottes, Leben in Kraft, Leben in Vitalität. Leben, so wie Jesus es gelebt hat. Leben, so wie wir es später mal im Paradies leben werden, aber schon hier auf der Erde leben können. Und jetzt steht da weiter, okay, seine göttliche Kraft hat uns dieses Leben bereits geschenkt. Und wenn wir uns bewusst machen, was dieser Bibelvers alles umfasst, was einfach das umfasst, dieses Leben in der Fülle Gottes, dann ist das, also ich habe diesen Bibelvers immer noch nicht ganz für mich begriffen, aber ich bin dabei, das immer mehr zu verstehen und immer mehr herauszufinden. Und das ist großartig, weil es umfasst so viel. Es umfasst Versorgung auf jeden Fall. Es umfasst Kraft. Es umfasst Energie. Es umfasst das Tragen der Sorgen. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, super, ist ja super, dass es da drin steht. Das bringt mir nur nichts, wenn ich es nicht erlebe. Darauf kommen wir gleich. Lass uns erstmal noch den anderen Vers anschauen. Und zwar den Vers, wenn es darum geht, wir haben ein Problem und wir finden keine Antwort in der Bibel. Diese Situation hatte ich vor einem Dreivierteljahr. Ich habe die Bibel durchgewälzt und habe gesagt, Gott, ich finde da keine Antwort auf dieses Problem. Und letzten Endes hat mir Gott dann 1. Petrus 5, Vers 7 gezeigt. Und da steht nämlich, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich hatte diese problematische Situation und ich habe gesagt, boah, okay, krass. Du sagst, diese Situation, die mir so Kummer bereitet, da soll ich meine Sorgen auf dich werfen? Schon tricky. Aber du sagst mir in diesem Moment auch zu, dass du für mich sorgst. Dass du für diese Situation sorgst. Und das ist der entscheidende Punkt. Der erste Schritt, um in Gottes Ruhe einzugehen, ist erstmal diese Bibelstellen, diese Zusagen für sich herauszufinden. Erkenne, was Gottes Antwort auf dein Problem ist. Und ich sag dir, du wirst in der Bibel Antworten zu jedem deiner Probleme finden. Das ist der erste Schritt. Hier sehen wir ihn nochmal. Erster Schritt, finde Gottes Antwort auf dein Problem. Gucken wir uns den zweiten Schritt an. Der zweite Schritt klingt ganz ähnlich. Glaube Gottes Antwort auf dein Problem. Weil letztendlich, vielleicht sagst du jetzt ja, okay, ist ja super, super. Ganz toll, dass in der Bibel steht, jo, ein Leben in Fülle hat er uns bereits geschenkt, super. Ist ja super, dass in der Bibel steht, dass er sich um mich sorgt. Ist ja super, dass er mir Kraft schenken will. Ist ja super, dass ich meine Sorgen auf ihn werfen kann. Das bringt mir aber alles gar nichts, wenn ich es nicht erlebe. Was bringt es mir, wenn das alles in der Bibel drinsteht, ich es aber in meinem Leben nicht erlebe? Wenn ich das erleben würde, dann könnte ich auch in Gottes Ruhe eingehen. Dann wäre cool. Ja, klar. Aber ich erlebe es ja nicht. Wie soll ich dann ruhen? Und letztendlich ist die Frage, was ist der Schlüssel, damit wir diese Zusagen, die wir in der Bibel lesen, in unserem Leben realisiert sehen? Diesen Prozess nennt man Manifestation. Manifestation ist etwas, wenn etwas aus der Bibel, aus der geistlichen Welt, in unserem realen Leben sich realisiert, sich manifestiert. Und der Schlüssel, den finden wir in Hebräer 11, Vers 1. Und da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Man muss wissen, dieses Wort, was hier mit feste Zuversicht übersetzt ist, ist das griechische Wort Hypostasis. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das spielt auch keine Rolle. Dieses griechische Wort Hypostasis bedeutet im Kontext von Hebräer 11, Vers 1 so viel wie verwirklichen oder die Verwirklichung oder eine Eigentumsurkunde. Das heißt, wenn wir jetzt diese Worte hier, feste Zuversicht, lesen von Verwirklichung, dann lesen wir in diesem Vers, es ist aber der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und genauso übersetzt auch die Elberfelder Übersetzung, die sehr nah am Ursprungstext ist, diesen Vers. Da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist der entscheidende Punkt. Da hast du den Schlüssel. Wenn du sagst, okay, ich sehe diese Verse in der Bibel. Ich sehe Gottes Antworten in der Bibel. Und darauf kommt eine Hoffnung. Okay, krass. Versorgt er mich vielleicht wirklich? Sorgt er vielleicht für mein Problem wirklich? Unterstützt er mich wirklich? Kann ich ihm meine finanzielle Situation anvertrauen? Das kann ich vielleicht wirklich. Und diese Hoffnung kommt. Wenn du sagst, du willst sehen, dass diese Hoffnung verwirklicht wird, du willst die Wirklichkeit sehen in deinem Leben, dann ist der Schlüssel, dass das, was in der Bibel dir zugesagt wird, Realität wird in deinem Leben, der Glaube. Denn der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und das ist letztendlich der Punkt, wenn du sagst, okay, hey, ich möchte das, was ich in der Bibel lese, dass das verwirklicht wird, dass das Realität wird. Das ist der entscheidende Schritt. Glaube es. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, der Glaube, das ist so etwas, das ist so ungreifbar. Ich mache es lieber andersrum. Ich sage lieber, und das machen wir ganz oft, und ich nehme mich da selber nicht raus. Okay, Gott, wenn ich es sehe, dass du mich versorgst, dann werde ich dir glauben. Gott, wenn ich sehe, dass ich dir mein Problem anvertrauen werde, dann werde ich dir glauben. Gott, wenn ich sehe, dass ich meine Sorgen auf dich werfen kann, dann werde ich es auch tun. Und Gott sagt, hey, tu es genau andersrum. Andersrum ist entscheidend. Glaube mir und du wirst sehen. Vertraue mir und du wirst sehen, wie das, was ich dir zusage, Realität wird. Und jetzt die Frage, okay, was ist dieser Glaube? Das ist sowas nicht Greifbares. Es ist etwas, was ich tue, was ich irgendwie leiste oder sowas. Deswegen ein kurzer Exkurs zum Thema Glauben. Der Glaube ist letztendlich nichts anderes als deine positive Reaktion auf das, was Gott dir bereits gegeben hat und das, was er dir zusagt. Der Glaube ist letztendlich dieses vertrauensvolle Annehmen, zu sagen, okay Gott, ich stelle mich auf das, was du in der Bibel sagst, ich vertraue dir da und ich glaube es. Es ist einfach dieses Annehmen, dieses in Gott ruhen und sagen, okay Gott, ich stelle mich auf das, was du in deinem Wort sagst. Und dann sagen wir vielleicht, ja okay, es ist aber schwierig, zu glauben, wenn das Problem so riesig erscheint. Ja, da ist dieses große Problem und jetzt soll ich da auf Gott vertrauen. Das ist echt schwer. Und deswegen kurz diese Frage, okay, wie können wir in selbst schwierigen Situationen in diesen Glauben eingehen? Wie können wir uns da im Glauben festigen? Und letztendlich gibt es da eine ganz einfache Regel. Das, worauf du deinen Fokus setzt, das wird in deinen Augen groß. Genau da steckt oftmals die Problematik. Wir haben unseren Fokus so extrem auf dem Problem. Wir zermartern unseren Kopf über dem Problem. Oh nein, mein Wagen muss in die Werkstatt. Oh, das wird teuer. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Aber dann kann ich nicht mehr zur Arbeit fahren. Wenn ich nicht mehr zur Arbeit fahren kann, ja, muss ich mit dem Bus fahren. Aber das dauert dreimal so lange. Ich kann mich nicht mehr um meine Kinder kümmern. Wie soll ich das denn machen? Und unsere Gedanken drehen sich nur um das Problem. Und das Problem wird immer größer in unseren Augen. Und vielleicht nehmen wir uns dann 1-2 Minuten Zeit und lesen dann einen Vers. Jo, Gott, du kannst deine Sorgen auf Gott werfen. Er sorgt sich drum. Und jo, Gott hat dir seine Fülle bereits geschenkt. Ja. Und dann lesen wir so ganz kurz. Unser Fokus ist auf dem Problem. Nur zu einem ganz kleinen Teil auf der Bibel. Ja, die Sätze in der Bibel sind auch noch so klein immer geschrieben. Macht das Ganze noch kleiner in unseren Augen. Und es wird echt schwierig sein zu glauben. Aber genau hier können wir dieses Prinzip anwenden. Das, worauf du deinen Fokus setzt, das wird in deinen Augen groß. Und ich habe es mir inzwischen zur Gewohnheit gemacht. Wann immer ein Problem kommt, gucke ich nicht auf das Problem, sondern sage als erstes, okay Gott, was ist deine Antwort darauf? Was sind deine Gedanken zu diesem Problem? Und ich schaue, okay, in der Bibel lese ich, ich kann meine Sorgen auf ihn werfen. Er sorgt sich darum. Okay Gott, du hast mir ein Leben in Fülle geschenkt. Das bezieht Finanzen mit ein, wo du sagst, okay, hey, mach dir keine Sorgen um die Finanzen, sondern setz mich an erste Stelle und ich werde mich darum kümmern. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, ich sage, okay, gut, ich stelle mich auf das, was du da sagst und ich vertraue darauf. Ich habe meinen Fokus auf der Bibel und dadurch wird die Bibel groß, Gottes Antworten werden groß, Gott wird groß und das Problem, weil ich meinen Fokus nicht darauf habe, wird immer kleiner. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, aber das ist doch naiv, du verleugnest doch nur das Problem. Nein, ich leugne nicht das Problem. Ich sage, okay, da ist ein Problem. Aber ich stelle mich drauf, dass ich einen Gott an meiner Seite habe, der größer ist als das Problem. Ich stelle mich drauf, dass ich einen Gott an meiner Seite habe, dem ich vertrauen kann, der mir sein Wort gegeben hat in Form von der Bibel, wo ich mich draufstellen kann. Und ich stelle mich auf diese Bibelverse. Ich habe zwei als Beispiel genommen. Ich gehe dann bei mir die Notizen teilweise durch und gucke, okay, Gott, was ist deine Antwort? Ich gehe mit ihm spazieren und sage, Gott, was ist deine Antwort zu dem Problem? Und die Antworten, Gottes Antworten, da stelle ich mich drauf und da vertraue ich drauf. Also, letzten Endes, in schwierigen Situationen oder auch allgemein, Glauben stärkst du, Glauben bekommst du dadurch, dass du deinen Fokus auf der Bibel hast. In Römer, meine ich, steht, der Glaube kommt vom Hören der guten Botschaft. Ja, dein Glaube wird gestärkt dadurch, dass du deinen Fokus auf der Bibel hast. Wie kannst du das ganz praktisch umsetzen? Nur als Beispiel, wie ich es schon gemacht habe, wenn du es machen magst, tu es auch, mach dir eine Notiz mit Versen, wo du sagst, jo, das sind Antworten, die sind cool. Ich habe mir Post-its gemacht und an meinem PC-Bildschirm oder an meinen Spiegel geheftet, wo ich sage, das sind Verse, da möchte ich meinen Fokus drauf haben und da möchte ich mein Leben nach ausrichten. Und wenn du dann diese Verse hast, dann stell dir vor, wie sieht das aus, wenn dieser Vers Realität in deinem Leben wird? Wie sieht das aus, dieser Vers, auf mein Problem bezogen, wie sieht das dann aus? Ja? Und fang an, Gott dafür zu danken. Ja? Inzwischen, wenn ich ein Problem sehe, sage ich, okay, dann finde ich Gottes Antwort und sage, boah Gott, krass, danke für deine Antwort. Danke dafür, dass du dich um mich sorgst. Danke dafür, dass ich meine Sorgen auf dich werfen kann. Ich habe noch keine Ahnung, wie du das Problem beheben wirst. Aber ich werfe meine Sorgen auf dich, denn du sorgst für mich. Und das bedeutet nicht, dass ich die Hände in den Schoß lege und sage, so, jetzt mache ich gar nichts mehr und du machst jetzt. Das bedeutet, okay Gott, soll ich irgendwas tun? Falls ja, zeig mir den Weg. Ich will das tun, was du mir sagst. Und ansonsten, wenn ich abends ins Bett gehe, sage ich, okay Gott, ich gehe jetzt schlafen. Du bleibst ja eh die ganze Nacht wach. Kannst dir gerne Gedanken drüber machen. Vielleicht kannst du mir dann morgen sagen, was dran ist. Wenn du, wenn du nichts sagst, dann sage ich, gut, okay, dann go for it. Und ich stelle mich drauf und vertraue drauf, Gott wird sich kümmern. Und hier ist es ganz wichtig, wenn du sagst, okay, ich stelle mich auf diese Bibelstellen und ich vertraue darauf, belüge dein Herz nicht. Ja? Wenn du sagst, okay, ich stelle mich drauf und ich kann meine Sorgen auf Gott werfen und ich brauche mir keine Sorgen machen, er sorgt sich um mich und dann sagt dein Herz, ja, nee, ich glaube, das wird er nicht tun. Dann sag nicht, ja doch und fertig. Nein, dann sei so ehrlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und sag, okay, ich merke im Herzen ist es noch nicht angekommen. Im Herzen glaube ich es noch nicht. Aber ich weiß, Gott ist vertrauenswürdig und ich weiß, sein Wort ist wahr. Das weiß ich vom Kopf her. Im Herzen ist es noch nicht drin. Und dann stell dich drauf und sag, okay, ich gehe das mit dem Kopf durch. Danke dafür. Ich vertraue dafür. Ich stelle mich darauf. Und was du mit deinem Kopf machst, das beeinflusst immer auch dein Herz. Und je öfter du das machen wirst und sagst, okay, ich merke, im Herzen ist es noch nicht ganz angekommen, aber ich stelle mich drauf und ich vertraue drauf, desto mehr wird dieser Glaube, der noch in deinem Kopf ist, auch in deinem Herzen ankommen. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, gut, ich stelle mich auf diese Verse und ich danke Gott dafür, ich glaube Gott, ich vertraue Gott, in dem Moment beeinflusst das unser Gebetsleben gewaltig. Jan hat in seiner letzten Predigt gesagt, diese Predigtreihe soll dazu führen, dass wir Gott und Gebet neu in den Blick nehmen. Und ich sag dir, wenn du dir diese zwei Schritte, Gottes Antwort auf dein Problem finden und zweitens Gottes Antwort auf dein Problem glauben, wenn du das umsetzt, dann wird es dein Gebetsleben revolutionieren. So war es bei mir. Warum? Das Gebet wird vom Flehen zum Preisen. Früher, vor anderthalb Jahren, sah mein Gebetsleben wie folgt aus. Ich hatte eine Gebetseinkaufsliste quasi und hatte ein Thema nach dem anderen. Ich habe gesagt, Gott, bitte mach das, 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 bitte mach das. 40 Punkte, habe 45 Minuten gebetet, danach super. Jetzt habe ich mal wieder ordentlich gebetet, vielleicht konnte ich ja Gott heute überzeugen, irgendwas zu tun. Und am nächsten Tag alles wieder von vorne. Und an einem guten Tag habe ich anschließend noch danke dafür rangesetzt. Und das war's. Und inzwischen hat sich mein Gebetsleben dazu verändert, dass ich sage, okay, krass Gott, diese Probleme sind da, die sind real, ja. Aber ich sehe deine Antwort. Danke dafür, 1. Petrus 5, Vers 7. Danke, dass du dich sorgst. Danke dafür, dass du dich um mich sorgst und dass ich meine Sorgen auf dich werfen kann. Als finanzielle Probleme kommen, werde ich später noch ein Beispiel bringen. Habe ich gesagt, okay, ich stelle mich drauf. Ich mache dich zur obersten Priorität in meinem Leben und ordne auch meine Finanzen dir unter. Und dementsprechend ist das jetzt dein Part. Soll ich da irgendwas machen? Ansonsten vertraue ich. Ich vertraue darauf, dass du mich da führen wirst. Und ich vertraue darauf, dass du eingreifen wirst. Und auf einmal wird dieses Flehen zum Preisen. Auf einmal wird das Gebet von Misstrauen, okay Gott, bitte mach das. Ah, ich weiß nicht, ob er es machen wird. Das hat die letzten Male schon nicht funktioniert. Oder ah, ich hatte da einen Freund, der hat so was Ähnliches schon mal gebetet und es hat nicht funktioniert. Vom Misstrauen wird es zum Vertrauen. Gott, ich stelle mich darauf. Danke dafür, dass du mich versorgst. Ich bin ganz ehrlich, in meinem Herzen ist es noch nicht ganz angekommen und das ist okay. Aber vom Kopf her weiß ich, du bist vertrauenswürdig und ich stelle mich drauf und das wird auch mein Herz, auch es wird zu einem vertrauensvollen Herzen werden. Und Gebet wird vom Mittel zum Zweck. Ich bete, damit ich von Gott empfange. Ich gehe diese Liste ab, damit ich empfange, damit ich bekomme, wird Gebet zu dem, wozu es eigentlich gedacht ist. Und zwar Gemeinschaft mit Gott. Inzwischen sieht man, wirklich vor anderthalb Jahren, mein Gebetsleben war dieses Mittel zum Zweck. Ich habe gebetet, damit ich bekomme und das war's dann. Inzwischen besteht mein Gebet daraus zu sagen, hey Gott, danke für diesen großartigen neuen Tag. Danke, Vater, dafür, dass ich weiß, dass dieser Tag heute gesegnet sein wird. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Habe ich gesagt, da stelle ich mich drauf. Vater, danke dafür, dass du mir diese Zusage gegeben hast. Ich bin einfach nur da und sage, oh Gott, du bist so großartig. Danke für deine Liebe. Und das mache ich nicht, um irgendwas zu bekommen oder was auch immer. Sondern ich sage, hey, ich erfahre deine Liebe und ich stelle mich auf deine Liebe. Ich glaube deine Liebe und das ist so großartig. Und auf einmal sind wir in dieser Gemeinschaft mit Gott, die er sich auch so wünscht und die Gebet eigentlich darstellen soll. Wofür Gebet eigentlich gedacht ist. Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du diese zwei Schritte gehst, finde Gottes Antwort auf dein Problem. Und der zweite Punkt, glaube Gottes Antwort auf dein Problem. Es wird nicht dazu führen, dass du keine Probleme mehr hast. Aber diese Probleme werden dir nichts mehr anhaben können. Warum? Weil du in jeder Situation weißt, Gott ist größer als mein Problem und darauf vertraue ich mich und darauf stelle ich mich und ich brauche mir keine Sorgen mehr über mein Problem machen, weil er sorgt für mich. Und ich wünsche es dir nicht, aber auch diesen Punkt möchte ich ansprechen. Es kann passieren, dass du Gebete betest, wo du sagst, okay, das lese ich in der Bibel und da stelle ich mich drauf und das glaube ich. Und trotzdem siehst du nicht, dass dieses Gebet bei dir Realität wird. Habe ich erlebt in den letzten Monaten. Ich muss sagen, es ist inzwischen ziemlich selten geworden, aber trotzdem gibt es immer noch Situationen, wo ich sage, okay, das lese ich in der Bibel, das ist eine Zusage von ihm, da stelle ich mich drauf und trotzdem sehe ich nicht, wie es Realität wird. Und da sage ich, okay Gott, stell mich drauf, du wirst mich da noch weiterführen. Ich vertraue drauf, dass du nicht das Problem bist, da bin ich mir sehr sicher. Ja, aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ich verurteile mich auch nicht selber. Und das ist ganz wichtig. Wann immer du etwas, wofür du glaubst, nicht Realität wird, verurteile dich nicht selbst. Weil was ist der Fall, wenn du den ersten Schritt gehst, du suchst dir Gottes Antworten raus und den zweiten Schritt gehst und du fängst an zu glauben. Was tust du? Du lernst zu laufen. Und was machen Kinder, wenn sie lernen zu laufen? Nicht selten, sie fallen hin. Und wisst ihr, der Vater ist aber nicht da und sagt, jetzt kannst du nicht mal einen Schritt vor den nächsten setzen. Nein, er sagt, oh, du hast den ersten Schritt schon getan, aber im zweiten bist du hingefallen. Kein Problem, komm, ich helfe dir auf. Und jetzt probierst du es nochmal. Und das Kind geht den ersten und den zweiten Schritt, fällt es wieder. Und er fängt es auf und sagt, ah komm, zwei Schritte schon, jetzt schaffst du es. So. Und dann geht das Kind wieder. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, fällt wieder hin. Und er sagt, ah super, schon vier Schritte, voll gut. So steht Gott zu dir in dem Moment, wo du anfängst zu laufen. Er sagt nicht, oh jetzt bist du hingefallen, ja toll, nein. Er sagt, oh komm schon, das waren schon drei Schritte, wunderbar. Jetzt stehst du wieder auf und jetzt geht's wieder an. Das ist ganz wichtig. Verurteile dich nicht selbst. Ist die Frage, okay, wird es einfach, in diese Ruhe einzukommen? Kann dir eine Antwort darauf geben? Nein. Das lesen wir in Hebräer 4, Vers 11. Da steht nämlich, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Es ist entscheidend, es ist herausfordernd, Gott zu vertrauen. In dem Moment, wo es wirklich finanziell schwierig bei dir aussieht, ist es schwierig, Gott zu vertrauen. In dem Moment, wo du große Probleme in deinem Leben hast, ist es schwierig, den Fokus auf der Bibel zu halten und zu sagen, okay, ich sehe dieses Problem und ich habe keine Antwort, was da eine Antwort drauf sein soll. Aber ich vertraue drauf, dass du dich um mich sorgen wirst. Ich vertraue drauf, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Es ist eine der schwierigsten Dinge im Leben, da Gott zu vertrauen. Aber ich kann dir sagen, wenn wir es schaffen, diesen ersten und den zweiten Schritt zu gehen und im Vertrauen auf Gott zu bleiben, dann wird das Resultat großartig sein. Denn wenn wir den ersten und zweiten Schritt gehen, dann führt es dazu, dass wir in Gottes Ruhe kommen werden. Und zwar in eine Ruhe, die unabhängig davon ist, was in unserem Umfeld passiert. Und du stellst dich, machst den ersten und den zweiten Schritt und dann kommt Problem und du sagst, okay, hey, ich habe keine Ahnung wie, aber ich stelle mich drauf, Gott. Ich stelle mich drauf auf das, was du sagst. Und dann siehst du auf einmal, wie es klappt. Boah, dieses Problem, wo ich dachte, ich muss selber was tun oder was auch immer. Ich muss das selber in die Hand nehmen. Ich merke, Gott kümmert sich und er führt mich. Und dann merkst du wieder, dadurch habe ich gemerkt, wie diese Ruhe sich noch breiter in mir gemacht hat, weil ich gemerkt habe, okay, krass, Gott ist wirklich vertrauenswürdig. Das funktioniert, was in der Bibel steht. Das, was in der Bibel steht, meint er auch so. Und dann kommt das nächste Problem und du sagst schon, okay, ich habe keine Ahnung, wie Gott es lösen will, aber ich weiß jetzt, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten werde ich dastehen und sagen, Gott hat es großartig gemacht. Und wir erleben es. Und dadurch kommt noch mehr Ruhe. Das war schon ein zu früh, das wollte ich noch gar nicht. Aber es kostet Mut und Anstrengung. Ich bin diesen Schritt vor einem guten Jahr bin ich diesen Schritt gegangen. Ja? Und wisst ihr, damals, mir ging es gar nicht darum, in diese Ruhe einzugehen. Ich hatte das mit der Ruhe damals noch gar nicht auf dem Schirm. Sondern ich wollte einfach mal ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn ich Gottes Wort einfach mal ernst nehme. Jetzt mag der eine oder andere sagen, was? Natürlich sollen wir Gottes Wort ernst nehmen. Na, natürlich ist doch Gottes Wort. Ja, ich glaube nur, dass viele Christen die Bibel nicht ernst nehmen. Und ich gehörte vor anderthalb Jahren noch dazu. Ich habe eine Bibelstelle gelesen, wie Gott sorgt sich um dich. Und gesagt, ja, das ist diese Bibelgedöns, ja, natürlich. Aber in Wirklichkeit muss ich mich schon selber drum kümmern. Gott hat dir ein Leben in Fülle geschenkt, habe ich gesagt, ja, nee, das ist irgendwann mal später. Das hat er mir nicht geschenkt, das wird er mir schenken, wenn. Und das ist mir irgendwann mal bewusst geworden. Ich habe gesagt, Moment mal, ich nehme Gottes Wort, ich nehme die Bibel nicht ernst. Und was ich dann gemacht habe, ich habe gesagt, okay, ich werde mir jetzt Bibelstellen raussuchen. Ich habe sie mir bewusst auswendig gelernt und habe gesagt, da stelle ich mich drauf. Ja. Ich habe mir einen Bibelvers rausgesucht, Matthäus 6, Vers 33, habe ihn auswendig gelernt. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er euch alles hinzufügen. Ich habe gesagt, okay Gott, ich mache dich zu meiner obersten Priorität in meinem Leben. Und alles andere, ich stelle mich darauf, dass du dich um alles andere kümmern wirst. Was habe ich gemacht? Ich bin den ersten Schritt gegangen, habe mir Zusagen von Gott, Antworten von Gott rausgesucht. Und der zweite Schritt, ich habe sie mit Glauben verbunden, habe gesagt, ich stelle mich da drauf. Und 2-3 Wochen später, im Oktober 2019, kurz nachdem ich damit angefangen habe, hatte ich meinen ersten Crash bei meinem Dienst. Mit dem allerneuesten Firmenwagen gegen den ältesten Firmenwagen. Und der erste Gedanke, der mir kam, ja, super. Und der zweite Gedanke, also es war nicht schlimm, ich habe mich nicht verletzt, keiner hat sich verletzt, war alles cool. Aber es war natürlich echt uncool. Und der erste Gedanke war, oh Mist. Der zweite Gedanke war, okay, Moment mal. Gott, du bist meine oberste Priorität in meinem Leben. Ich stelle dich auch jetzt an die erste Stelle und ich vertraue darauf, dass du dich kümmern wirst. Ich werfe meine Sorgen auf dich und stelle mich darauf, dass du für mich sorgen wirst. Und ein paar Tage später kam ein Kollege auf mich zu und hat gesagt, jo, weißt du, du wirst diesen Schaden wahrscheinlich bezahlen müssen, weil es grob fahrlässig. Du bist rückwärts gefahren, hast dich nicht einweisen lassen, du musst dich einweisen, aber kein Problem. Schreib in diesen Bericht einfach, dass die Kollegin, die neben dir saß, dich eingewiesen hat und den Wagen hinter dir übersehen hat, da musst du nichts bezahlen. Und ich wusste direkt, nee, das werde ich nicht tun. Gott ist meine oberste Priorität. Er möchte, dass ich ehrlich bin. Ich werde ehrlich sein. Ich werde es genauso schreiben, wie es war. Ich bin rückwärts gefahren, ich habe mich nicht einweisen lassen und bin dagegen gefahren. 2 Wochen später kam die Kollegin, die da neben mir saß, auf mich zu und sagte, sag mal, was war eigentlich mit dir los? Selbst als du diesen Crash hattest, konntest du noch entspannt bleiben, konntest du noch locker bleiben. Warum? Und da ist mir bewusst geworden, yo, ich weiß warum. Weil ich in Gottes Ruhe eingegangen bin, die unabhängig ist von meinen Umständen. Und es hat letztendlich dazu geführt, dass ich es nicht bezahlen musste, warum auch immer. Eigentlich hätte ich es bezahlen müssen. Aber selbst wenn ich es hätte bezahlen müssen, wäre es kein Problem gewesen, weil inzwischen sage ich, Gott, Finanzen sind dein Bier. Oder dein Wein, wenn man es biblisch ausdrücken wollen. Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Ich sage, Gott, ich vertraue dir, egal was passiert. Und letzten Endes hat sich eine Ruhe in mir breit gemacht. Warum? Weil ich herausgefunden habe, es ist wahr, Gott weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zu stillem Wasser. Er versorgt mich und er kümmert sich um mich und ich kann ihm vertrauen. Für viele war das letzte Jahr eines der schwersten Jahre. Und mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie mich als tollen Typen darzustellen oder sonst was, ganz wichtig, nein. Aber ich kann es wirklich so sagen, für mich war das letzte Jahr eines der besten, wenn nicht sogar das beste Jahr in meinem Leben. Und warum? Weil ich von einem guten Jahr diesen Schritt gemacht habe, diese 2 Schritte gemacht habe. Ich habe mir Gottes Antworten auf die Probleme rausgesucht und den 2. Schritt, ich habe sie mit Glauben verbunden und ich bin in diese Ruhe reingekommen, die unabhängig von den Umständen ist. Und genau das wünsche ich dir für das kommende Jahr. Lass uns das noch einmal kurz durchgehen. Deine Schritte für Gottes Frieden in deinem Leben, für Gottes Ruhe in deinem Leben. Erster Schritt, finde Gottes Antwort auf dein Problem. 2. Schritt, glaube Gottes Antwort auf dein Problem. Wie machen wir den ersten Schritt? Schau in der Bibel nach. Geh vielleicht Bibellesepläne auf der App YouVersion durch. Ja, geh auf bibleserver.de.com. Danke. Und such da raus, gib da einen Suchbegriff ein und finde heraus, was sagt Gott zu deinem Problem. Ja? Oder geh mit Gott spazieren und sag, hey Gott, was sagst du eigentlich zu dem Thema? Frag deinen Pastor, schnack Jan an oder Daniel und sag, hey, folgende Situation habe ich. Was meinst du? Hast du da ein paar Gedanken zu? Was denkst du? Was sind Gottes Gedanken dazu? Das ist der erste Schritt. Und der 2. Schritt, glaube Gottes Antwort auf dein Problem. Hab deinen Fokus auf Gottes Antwort. Mach dir die Post-its. Fang dir an vorzustellen, wie sieht das aus, wenn Gottes Wort in meinem Leben Realität wird. Und fang an, Gott dafür zu danken, für die Antwort, die er hat. Und Glaube wird sich in dir breit machen. Und diese 2 Schritte führen dazu, dass du in Gottes Ruhe kommen wirst. Genau das. Und ich garantiere dir, zum einen, weil es in der Bibel steht, zum anderen, weil ich es selber erlebt habe, du wirst erleben, wie Psalm 23, Vers 2 Realität in deinem Leben wird. Er weidet dich auf einer frischen Aue und führt dich zum frischen Wasser.